sollte unserem schönen Liederbuch tatsächlich ein Fehler unterlaufen worden sein, dass das schöne Lied, was wir eben gesungen haben, tatsächlich nicht drin ist, vergessen worden ist. Aber es ist und bleibt trotzdem gut und schön, das Liederbuch. Ich weiß auch nicht, wo wir das Lied dann schon mal gesungen haben oder wo ich das genau erkenne, wo wir es gesungen haben. Ich wusste jedenfalls, ich habe da die Tenorstimme, glaube ich, dazu gesungen. Hätte es am liebsten wieder dazu gesungen, weil die sehr schön ist, aber ohne Noten war das schwierig. Dann, aber es ist trotzdem ein wunderschönes Lied. Ja, genau, das kann gut sein, ja. Ich möchte heute ein paar richtig schöne Bibelverse lesen, einen richtig schönen Bibeltext und hoffe, dass es mir gut gelingt, dass das, was in diesem Bibeltext so richtig herrlich und wunderschön ist, auch einigermaßen rüberkommt. Und ich sage jetzt doch eine kleine Vorbemerkung, vielleicht achtet man da besonders drauf, aber tut das bitte nicht. Ja, ich weiß, dass ich eine Art habe, dass ich mich öfters mal wiederhole. Ich kann nichts dafür oder es ist mein Stil, es ist meine Art und seht darüber einfach hinweg, wenn das heute wieder vorkommt. Nehmt mir es nicht übel, ich strenge mich an, ich mache so gut ich es kann, aber es geht halt nicht besser. Ich will das bloß sagen, führt keine Strichliste. Und wenn das wieder mal vorkommen sollte, dann seid so gnädig und seht drüber hinweg. Paulus schreibt einen Brief an den Timotheus. Der Timotheus, der gerade in Ephesus ist und dort einen relativ schweren Dienst hat. Paulus und Timotheus, die haben sich kennengelernt auf der zweiten Missionsreise, als Paulus in Lystra war. Und Timotheus war ein feiner, junger, gläubiger Mann und Paulus mag diesen Timotheus einfach gern. Und dann bittet er ihn, fragt ihn, ob er ihn begleiten will und Timotheus ist einverstanden und Timotheus begleitet dann den Paulus auf der zweiten und auf der dritten Missionsreise. Und dann werden sie richtig ein gutes Team, ein gutes Gespann, Freunde und lernen sich einander schätzen. Timotheus den Paulus bestimmt und Paulus auf jeden Fall auch den Timotheus. Er wird für den Paulus eine richtige Stütze, dieser Timotheus. Ephesus, damals diese Stadt, war, das kann man vielleicht so sagen, die bedeutendste Metropole in Kleinasien und neben Jerusalem und Athen auch eine der heiligsten Städte damals im Heiligtum. Und wir kennen Ephesus ja auch, oder Ephesus ist heute vielleicht auch noch bekannt, zumindest damals, durch den Tempel und den Kult der Artemis, der Diana, der Göttin Diana. Da wurde ihr auch ein entsprechender Tempel gebaut. Dann gab es einen gewissen Apollos, der war auch schon in Ephesus in dieser Stadt und durch diesen Mann gab es schon einige Gläubige dort, aber durch den Dienst dann von Paulus und Timotheus und seinem Team kamen da eben viele zum Glauben. Und da kam es dazu, dass die Gemeinde gewachsen ist und größer geworden ist, aber durch das Wachstum der Gemeinde kamen auch Schwierigkeiten in die Gemeinde hinein, nämlich dass da Leute dabei waren, die dann wieder einige Sonderlehren verbreitet haben. Zum Beispiel haben sie auf Eheverbot Wert gelegt oder das auf gewisse Speisevorschriften Wert gelegt. Und es kam auch dazu, dass auch wieder das starke jüdische Gesetz sehr betont worden ist, dass man gesetzlich leben soll und das Gesetz einhalten soll und so weiter und so fort. Und da bekommt der Timotheus von Paulus halt diesen Auftrag, dass Paulus ihm sagt, lieber Timotheus, achte darauf, sieh zu, dass das Evangelium, das Wichtigste, das Schöne, wieder richtig auf den Sockel gestellt wird, dass das Evangelium allen Menschen gesagt wird und dass das das Wichtigste ist, das Zentrum ist und nicht das andere, was wieder so unterschwellig durch gewisse Leute da reinkommen sollte. Und deswegen schreibt er unter anderem diesem Timotheus halt diesen Brief. Und aus diesem Brief lese ich jetzt aus dem ersten Kapitel die Verse 12 bis 17. Aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, Vers 12 bis Vers 17. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu achtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Über alle Maßen groß aber wurde die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Geduld erzeige, zum Beispiel denen, die an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eigentlich müsste man schon mit dem Vers 11 anfangen, den habe ich jetzt weggelassen. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, und dann setzen die Verse ein. Und bei dem Gedanken, dass Paulus jetzt dem Timotheus schreibt, predige das Evangelium, das mir anvertraut worden ist, Paulus, kommt dieser Paulus förmlich ins Schwärmen hinein und ich sage es mal so, ist außer sich vor Freude, weil er dabei etwas feststellt, dass das eigentlich unglaublich ist, dass Paulus das Evangelium weitersagen kann. Das große Thema habe ich noch gar nicht gesagt heute. Gottes Gnade triumphiert oder das Evangelium gilt allen. Und der erste Punkt ist der Vers 12, Paulus dreifacher Dank. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu achtet und in den Dienst eingesetzt hat. Paulus ist froh, dass er berufen worden ist, das Evangelium zu verkündigen. Einerseits merkwürdig, denn wer das Leben von Paulus kennt, der wird sich die Frage stellen, durch das Evangelium oder dadurch, dass Paulus ein Prediger geworden ist, wurde sein Leben ja erst richtig schwer. Paulus hatte Stress, er hatte enorme Schwierigkeiten, er kannte Hunger, er kannte Durst, er kannte Gefängnis, gerade vor kurzem gehört, der Taufgottesdienst-Predigtext im Philippi im Gefängnis. Paulus hat Schläge bekommen, Paulus hat Schiffbruch erlitten, Paulus wurde mindestens einmal gesteinigt, so weit sogar, dass man dachte, er ist tot und hat ihn aus der Stadt hinausgeschliffen. Und das alles hat Paulus, ich sag mal, erlitten, Stress gehabt, Strapazen gehabt, eben weil er das Evangelium verkündigt hat. Und müsste man nicht denken, Paulus, eigentlich müsstest du da sagen, Jesus Christus müsste froh sein, dass du das Evangelium verkündigst, denn seinetwegen hast du doch so viel Stress und Schwierigkeiten in deinem Leben. Aber Paulus macht es genau umgekehrt und sagt, nee, nicht Jesus Christus soll mir danken, sondern ich danke Jesus Christus, dass ich das Evangelium verkündigen darf. Das ist schon ein interessanter Gedanke. Und zugegeben, ja, wenn ich etwas für Gott tun darf oder wenn ich den Eindruck hier und da haben könnte, dass Gott mich gebraucht, das macht mich froh und darüber freue ich mich, darüber bin ich dankbar. Aber ich meine auch, dass dieser Gedanke mir nicht ganz fremd wäre, wenn man so denkt, na eigentlich hätte Jesus Christus vielleicht auch mal ein bisschen Recht dazu, uns auf die Schulter zu klopfen, wenn wir hier und da uns doch einsetzen und vielleicht was für ihn tun. Bei Paulus ist es umgekehrt. Und Paulus bringt hier Gott einen dreifachen Dank. Einmal, weil Jesus ihm die Kraft gibt für den Dienst, weil Jesus ihn für treu und zuverlässig erachtet und ansieht und weil Jesus ihn in seinen Dienst stellt. Für ihn ist es eine große Ehre, diesem Jesus Christus, diesem Messias, diesem Erretter, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige zu dienen. Und dafür ist Paulus ihm sehr dankbar. Und man versteht diesen Dank von Paulus auch sehr gut und er ist richtig gut, wenn man Paulus Vorgeschichte, sein Vorleben kennt. Und das kommt in den nächsten Versen dann zum Ausdruck. In dem Vers 13. Und darum danke ich, das haben wir gelesen, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Paulus sagt selbst, bei meiner Vorgeschichte, bei dem, wie ich gelebt habe, ist das eigentlich unfassbar und unglaublich, dass dieser Jesus, den ich verfolgt habe, dass er mich jetzt sogar in seinen Dienst stellt und ich ihn dienen darf. Das ist ein unfassbarer Gedanke für Paulus und das ist nachvollziehbar, dass Paulus so tickt. Er sagt von sich selbst, er war ein Lästerer, ein Verfolger und ein Frevler oder Gewalttäter, wie es auch in anderen Übersetzungen steht. Lästerer, das sagt aus, Paulus hat die Christen verlästert, verhöhnt, verlacht, verspottet und nicht nur die Christen, sondern auch den, an den sie glauben, Jesus Christus. Paulus war ein Lästerer von Christen und von Jesus Christus. Paulus war ein Verfolger, das wissen wir, der hat die Christen rigoros aufs Schärfste verfolgt, hat sie verfolgt in Jerusalem, in Israel und bis hin ins Ausland, hat sie gefangen geführt und in die Gefängnisse gesteckt. Das hat Paulus getan, ein Zorn und ein Hass, richtig auf Christen entwickelt. Und einen Gewalttäter. In diesem Wort steckt auch drin, dass Paulus, ich sage mal, eine gewisse Freude oder eine Genugtuung empfunden hat, wenn er Christen hat leiden sehen. Er hat sie also verfolgt, er hat sie leiden lassen, Paulus hat sie gequält, Paulus hat sie in die Gefängnisse stecken lassen, Paulus hat sie gezwungen, ihren Glauben zu widerrufen. Und bei diesem Gedanken und bei diesem Empfinden, als er die Christen gesehen hat, hat ihm das irgendwie gut gefallen, dass er das den Christen antut. Und Paulus war ein mehrfacher Mörder. Er hat mehrere Christen auf dem Gewissen, die also aufgrund ihres Christseins umgebracht worden sind. Wir kennen die Begebenheit von Stephanus. Da hat Paulus als Chef seinen Segen dazu gegeben, dass Stephanus gesteinigt worden ist. Und in der Apostelgeschichte-Stelle, die ich jetzt mal lesen will, kommt das auch zum Ausdruck, dass Paulus also am Tod mehrerer Christen mitschuldig war. Das sagt Paulus von sich selbst. Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesus von Nazareth viel Feindseliges verüben, was ich auch zu Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft unter Strafen zu lästern und über die Maßen gegen sie wütend verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Das war der Apostel Paulus. So ist er gegen Christen vorgegangen. Paulus, der eigentlich selbst strenger Jude war, der es selbst mit dem Gesetz Gottes total ernst nahm und mit den Geboten, Paulus, der an Gott geglaubt hatte und dafür Gott etwas Gutes tun wollte, aber der eben meinte, der Glaube an Jesus Christus ist ein Irrglaube. Und er meinte, dieser Irrglaube, der muss bekämpft werden, die Christen müssen eliminiert werden, das ist etwas Negatives. Und in der Verfolgung meinte er, etwas Gutes für Gott zu tun und deswegen auch dieser Hass, den Paulus hatte. Und da hat er sich damals vorgehoben. Und wenn man diese Verse jetzt liest, ja, dann liest man sie und dann kriegt man ein Bild von dem Paulus. Aber ich habe so gedacht, wenn man dieses Leben von Paulus in einem Film darstellen würde und man würde das jetzt sehen in dem Film, was damals passiert ist und was Paulus getan hat, ich bin überzeugt, mir würde das so gehen, ich würde einen richtigen Hass gegen diesen Paulus wahrscheinlich empfinden, weil die Brutalität und das, was Paulus den Christen angetan hat, unerträglich gewesen sind und eigentlich unfassbar und auch nicht zu ertragen. Wenn man sich vorstellt, dass die Soldaten dann in die Häuser reingingen und die Männer gefangen genommen haben und die Frauen gefangen genommen haben und einfach weggeschliffen haben und dann blieben Kinder zu Hause und schrien und heulten der Mama hinterher, das hat niemand interessiert. Dann wurden die Leute eben gezwungen und gequält, um den Namen Jesus zu lästern und so weiter und so fort. Dann wurden die Christen umgebracht und Paulus stand da und fand das alles toll und schön. Und dem hatten die Christen das zu verdanken. Dann würde man dieses Bild noch viel mehr zum Leben kommen, was Paulus für ein brutaler Mensch war, für ein Fiesling war und was auch den Christen angetan hat. Das ist einfach so. Und dann, als er ins Ausland geht, um auch die Christen zu verfolgen und vor der Stadt Damaskus ist, begegnet er diesem Jesus Christus leibhaftig. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Und das Interessante an dieser Frage ist, Jesus fragt Paulus nicht, Paulus, warum verfolgst du die Christen? Sondern Jesus fragt ihn, Paulus, warum verfolgst du mich? Und das Ganze, die Begegnung mit Jesus, bringt den Paulus völlig aus der Bahn. Das wirft ihn aus der Bahn. Und 3 Tage geht Paulus in sich. Und 3 Tage braucht Paulus Zeit, um wieder einigermaßen Boden unter den Füßen zu kriegen und sich gewahr zu werden, was habe ich hier eigentlich getan und ist das richtig? Und nach diesen 3 Tagen Überlegenszeit, wo er auch nichts isst und nicht trinkt, kommt Paulus zu dem Entschluss und zu der Feststellung und sagt, das, was ich getan habe, war grundweg verkehrt. Das ist an schlimm eigentlich überhaupt nicht mehr zu überbieten. Und er kommt dazu und bekehrt sich und wird Christ und sagt, Jesus Christus, das war verkehrt, was ich getan habe. Ich habe dich verfolgt, aber dich gibt es. Und er kehrt um zu Jesus Christus und wird ein Jünger und wird ein großer Nachfolger von Jesus Christus. Und für diesen Jesus, den er also einst so sehr verfolgt hat, empfindet er jetzt verständlicherweise einen tiefen Dank und sagt: Jesus, dass ich dir jetzt dienen darf und dass du mir die Chance gegeben hast und mich angenommen hast, das macht mich unheimlich dankbar. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich jetzt in die Situation von dem Paulus hineinversetzt. Ein kleines, vielleicht ja, einfaches Beispiel, aber um dieses einfach noch ein bisschen deutlich zu machen, stellt euch vor, in einer Schule irgendwo in der 11. Klasse hat ein Junge die Waffe von seinem Vater und erschießt seinen Mitschüler. Und dann, einen Monat später, stehen die Eltern von dem getöteten Schüler vor Gericht und sehen diesen Mörder, den Jungen, also der ihren Sohn umgebracht hat. Die Eltern sind jetzt kinderlos, das war ihr einziger Sohn. Und man könnte sich vorstellen, dass die Eltern einen unheimlichen Hass, logischerweise, gegen diesen Mörder empfinden. Und wenn die Eltern dann aber diesen Jungen, diesen Mörder ihres Sohnes sagen würden: Hör zu, was du getan hast, ist furchtbar schlimm. Das kannst du auch wahrscheinlich in deinem Leben gar nicht mehr wieder gut machen. Du hast unseren Sohn umgebracht. Aber wir vergeben dir. Und wir haben jetzt kein Kind mehr. Wenn du willst, du kannst unser Sohn werden. Ist vielleicht abstrakt, aber das macht ein Stück vielleicht das deutlich, was Paulus erlebt hat, was er Jesus angetan hat und dass Jesus ihn wieder angenommen hat. Gottes, Jesu Gnade ist unermesslich. Der Vers 14. Über alle Maßen groß aber wurde die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sind. Diesen Gedanken jetzt, was ich eben auch gesagt habe, das macht den Paulus völlig sprachlos. Was ist Gnade? Gnade ist eine unverdiente Zuwendung, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Gnade ist, wenn ich das Recht hätte, jemanden zu bestrafen, wirklich das Recht hätte. Aber ich tue es nicht, ich bestrafe ihn nicht, ich bin ihm einfach gnädig, warum auch immer, und erwarte keine Gegenleistung. Das ist Gnade. Und obwohl Paulus den Christen und Jesus eben so viel angetan hat und er genau weiß, das kann er nie wieder gut machen, erlebt Paulus diese Gnade Gottes. Dass er das beschreibt: Trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Historie, war Gott mir so gnädig und hat mich mit seiner Liebe, mit seiner Gnade förmlich überschüttet. Und das ist menschlich gesehen auch nicht mehr zu verstehen. Diese Gnade und diese Liebe Gottes. Das ist wirklich richtig schön. Und genau das ist auch der Gedanke, den Paulus dann im Römerbrief aufgreift, wenn er sagt: Wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überfließend geworden. Ich stelle mir das immer so vor, und genau so ist es auch: Wenn ich ein gewisses Maß an Dingen tue, die nicht gut sind, und sündige, und manchmal mein Gewissen mich belastet, und manchmal Zweifel kommen, ob Gott mir das noch vergibt, wie auch immer, und die Sünde riesengroß ist, ist die Gnade Gottes immer noch größer als die Sünde. Jemand hat es mal irgendwie so ausgedrückt, sinngemäß: Wenn unsere Sünde so eine Pfütze ist oder sowas, ist Gottes Gnade wie ein Ozean. Also kein Vergleich und steht in keiner Relation zueinander. Gottes Gnade ist immer noch viel größer als mein Versagen und als meine Sünde, als meine Schuld. Und Jesus nimmt den Paulus an und schenkt ihm Glauben und Liebe. Oder auch anders formuliert: Paulus nimmt diese Gnade und die Vergebung und die Liebe an und antwortet eben Jesus auch mit seinem Glauben und mit seiner Liebe. Jesus, mir fehlen die Worte. Ich weiß, das habe ich nicht verdient. Vielen Dank. Ich kann nicht anders, als an dich zu glauben und dich zu lieben. Und das ist seine Reaktion, die auch Paulus jetzt hat. Nachdem er das erfährt, Gottes Vergebung, Gottes Gnade, dass Jesus ihn trotzdem noch annimmt. Oswald Chambers hat das auch mal schön formuliert und das kommt ihm, glaube ich, ziemlich nahe. Die Tatsache, dass Gott Sünde vergeben hat, ist etwas, das die tiefste Quelle der Dankbarkeit im Menschen zu Überfluss bringt. Die Tatsache, dass Gott Sünde vergeben hat, ist etwas, das die tiefste Quelle der Dankbarkeit im Menschen zu Überfluss bringt. Jetzt kommen wir auf den Gipfel, und ich sage schon auf einen Gipfel diesen Textes. Und das Bild ist sogar total gut, weil da zwei Gipfel sind. Und das ist auch schön so. Jetzt besteigt Paulus quasi den Gipfel und erklärt das Evangelium, was er ja dem Timotheus sagt. Timotheus, wie gesagt, das war ja der Grund, der Sinn des Briefes. Stell das Evangelium wieder auf den Sockel. Die Leute in Ephesus sollen hören, das Evangelium und nur das Evangelium und nichts anderes, und lass das durch nichts kaputt machen. Und was ist das Evangelium? Das erklärt er jetzt. Genauso schön wie das Evangelium ist, genauso groß und so sicher ist das Evangelium. Und jetzt beginnt Paulus diesen Vers 15 mit dem Wort gewiss, oder das Wort ist gewiss. Gewiss ist das Wort und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Das Wort ist gewiss. Paulus meint also nichts anderes als, darauf kann man sich verlassen, daran kann man nicht rütteln, sondern das steht felsenfest fest. Und wem Zweifel kommt oder wer damit Probleme hat, völlig ausgeschlossen. Das Wort ist gewiss. Daran gibt es also nichts zu rütteln. Ich stelle mir das so vor wie jemand, der sein Einfamilienhaus bauen will. Und da kommt am ersten Tag zur Baustelle und die Bodenplatte ist gerade fertig. Und dann steht der Architekt auf der Baustelle und der Bauingenieur und der Bauleiter. Und der Bauherr kommt und guckt sich die Bodenplatte an und mit einmal wird er ganz blass. Und die drei Baufachleute gucken ihn an und sagen, was ist denn mit dir los? Und dann sagt der Bauherr, ja, die Bodenplatte, die, ich weiß es nicht, aber mich erschleicht da so ein ungutes Gefühl, die scheint mir so dünn zu sein, so klein zu sein und so schmal zu sein. Und schafft das die Bodenplatte überhaupt, mein Haus zu halten? Oder bricht die nicht gleich zusammen, wenn die ersten Ziegelsteine dann darauf gebaut werden? Und alle drei Leute fangen schallend an zu lachen und legen dann die Hand um die Schulter des Bauherrn und sagen, mein lieber junger Freund, auf diese Bodenplatte, da kannst du nicht bloß dein Einfamilienhaus bauen, darauf kannst du sogar ein Zehngeschosser bauen. Du kannst vertrauen, diese Bodenplatte, die ist sicher. Und dann fährt er wieder beruhigt nach Hause. Und genau das will der Paulus hier auch deutlich machen. Dieses Wort ist sicher, darauf kann man sich verlassen. Darauf kann man nicht bloß ein Glauben bauen und 100 Glauben sich darauf stützen, sondern den Glauben der ganzen Welt. Ja, das Wort ist sicher, aber was ist denn nun sicher? Was meint Paulus denn jetzt mit diesem Wort? Und da zitiert Paulus ein Jesuswort, was Jesus mal selbst gesagt hat, was in Lukas 19, Vers 10 steht. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieses Wort ist sicher. Und darauf, das meint der Paulus, und genau darauf beruft er sich. Jesus Christus ist gekommen. Das heißt, Jesus Christus existierte schon vor Bethlehem. Jesus Christus ist gekommen aus seiner Welt in unsere Welt. Und Jesus Christus ist mit einem ganz bestimmten Ziel, mit einer ganz bestimmten Absicht gekommen, nämlich mit dem Ziel, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus Christus ist gekommen, einzig und allein mit diesem Ziel, Menschen den Weg in den Himmel zu weisen, Menschen die Botschaft zu bringen, ich möchte euch vergeben, der Weg zu Gott ist frei, ihr alle könnt errettet werden, wenn ihr denn möchtet. Ohne Gesetz, ohne Geld, ohne Taten, ohne irgendetwas, sondern allein, alles tut Jesus. Ich bin gekommen, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann sagt Paulus noch etwas Schönes. Jesus Christus ist gekommen, zu erretten, von denen ich der Erste bin. Paulus sagt, ich bin der Erste, den Jesus errettet hat. Nun werden wir sagen, ja, das stimmt ja nicht ganz. Paulus war nicht der Erste. Er hatte die Christen verfolgt, also gab es ja vor Paulus logischerweise schon Christen. Und der Mann am Kreuz, dem Jesus Christus vergeben hat, da war ja auch noch vor Paulus. Also kann Paulus ja gar nicht der Erste gewesen sein, den Jesus errettet hat. Ja, Paulus, was meinst du dann, wenn du sagst, ich bin hier der Erste, der die Errettung erlebt hat? Paulus meint damit, könnte das meinen, also nicht in der Reihenfolge, sondern ich bin der Größte und der schlimmste Sünder, den Jesus errettet hat. Ich bin der Größte und der schlimmste Sünder, den Jesus errettet hat. Mit dem, was ich getan habe, mit meiner Vergangenheit, das ist nicht mehr zu toppen. Und falls jemand denkt, Gott kann mir nicht vergeben, Gott wird mir nicht vergeben, das, was ich getan habe, ist schlimm, ist zu schlimm. Da möchte ich sagen, du irrst. Schau dir Paulus an. Einen Paulus zu toppen, das schaffen wir alle nicht, die wir hier sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn Paulus sagt, ich war der Schlimmste, der Größte und Gott hat mir vergeben, und da steckt er dahinter, dann auch den anderen, allen anderen nach mir, die halb so schlimm sind wie ich und die mich an dieser Stelle nicht erreichen können. Damit ist Paulus so etwas wie ein Vorbild, ein Typus, ein Beweis, das sagt er auch direkt, ein Beweis dafür, dass allen Menschen vergeben kann, Gott vergeben werden kann. Und interessant ist auch noch, dass er hier sagt, von denen ich der Erste bin, nicht war, sondern bin. Paulus ist sich immer noch bewusst, ich bin ein Sünder. Dann kommt der Vers 16, eigentlich jeder Vers wunderschön in diesem Abschnitt. Aber darum, und jetzt erklärt Paulus das, warum er der Erste, der Schlimmste auch ist, darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten, also als dem Schlimmsten, die ganze Langmut beweise zum Vorbild für alle, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Paulus als Vorbild, als Prototyp, als Beweis dafür, dass uns vergeben wird. Noch ein kleines Beispiel, um etwas deutlich zu machen. In meiner Rettungsdienstvergangenheit, habe ich glaube ich auch schon manchmal gesagt, hatte ich ziemlich oft auch hinten im Rettungswagen Leute drin, die mit Alkohol zu tun haben, die Alkoholiker waren. Und auf dem Weg zur Klinik kam man logischerweise oft mit diesen Leuten auch ins Gespräch. Und dann habe ich dann auf diesem kurzen Weg dann versucht, den Leuten deutlich zu machen, Leute, die einzige Chance, die ihr habt, aus eurem Teufelskreislauf, aus eurem schlimmen Leben wieder rauszukommen, ist, ihr müsst die Hände ganz vom Alkohol lassen. Ich wusste, weiß natürlich, werden diejenigen jetzt denken, ja, du hast gut reden, du kannst es überhaupt nicht miterfinden, wie es mir geht, wie schwer das ist. Und ich war dann immer froh, dass ich sagen konnte, Leute, ich weiß nicht, wie schwer das ist, ich weiß, dass es schwer ist, ich weiß aber nicht, wie schwer das ist, ich habe es nicht erlebt, das stimmt, aber ich kenne Leute, die haben es erlebt und die waren mindestens genauso tief wie ihr da drin und vielleicht sogar noch tiefer. Und dann konnte ich an einen Heinz Krutter denken, an einen Andreas Krutter denken, dann konnte ich an einen Peter denken. Und da war ich froh, dass ich diese Beispiele hatte und den Leuten sagen konnte, wenn andere das geschafft haben, dann könnt ihr das auch schaffen. Und wenn ich mir vorstelle, ich rede vor einer Blaukreuzgruppe und würde dann also kluge Ratschläge geben, kluge Tipps geben, wie gesagt, dann wäre das, glaube ich, völlig normal, wenn die Leute denken würden, sei still da vorne. Du weißt überhaupt nicht, wie das ist. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Du kannst kluge Tipps geben. Die Tipps mögen alle wahr und richtig sein. Aber man nimmt mir das vielleicht gar nicht ab, weil ich das nicht kenne. Und das stimmt ja auch, wie das ist, wenn man unten in der Gosse liegt. Aber wenn der Referent deiner ist und die Leute fragt und sagt, wie lange hast du gesoffen? 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre? Gar nichts. Ich habe 20 Jahre getrunken. Wie viele Schulden hast du? 5.000, 6.000, 7.000? Gar nichts. Ich hatte 30.000 Schulden. Dann nehmen die Leute einem das viel eher ab, wenn man sagt, Leute, mir ging es doch genauso wie euch. Mir ging es sogar noch schlimmer als euch. Und wenn ich das schaffe, warum sollt ihr das dann nicht schaffen? Und dann bekommen die Leute vielleicht schon eher Mut und Motivation zu schaffen. Ja, ich will vom Alkohol wegkommen. Wenn der das gepackt hat, warum soll ich das nicht packen? Und genau das erklärt der Paulus hier. Er erklärt den Leuten, warum Paulus Gott ebenso gnädig und barmherzig war. Nämlich, er will das deutlich machen, wenn Gott mir vergeben hat, dann bitteschön dann auch euch, die ihr nach mir gläubig seid, dann habt ihr damit keine Probleme. Und genauso wie es einem Paulus ergangen ist, geht es dann auch allen Menschen, die an Jesus Christus glauben und sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich bitte um Vergebung und ich möchte jetzt mit dir leben. Da kann man sich sicher sein, dass das diesen Menschen gilt. Wenn es einem Paulus gilt, dann uns auch. Dann gilt es auch dir und dir und dir und mir. Uns erst recht, könnte man dann vielleicht sagen. Nun gibt es vielleicht immer noch Menschen, wahrscheinlich, die mit diesen Gedanken trotzdem irgendwann vielleicht Probleme haben und Zweifel haben und vielleicht kommt uns das auch bekannt vor, dass man sich einerseits weiß und sagt, das stimmt doch und das ist doch hundertprozentig so. Und trotzdem stellen sich die Zweifel und die Gedanken ein, gilt das wirklich, gilt das auch mir? Ich glaube, die Gedanken kommen, weil wir zum Teil einfach so eine Menschentypen sind. Und jetzt würde ich noch etwas deutlich machen und etwas karikieren. Einfach auch, um ja, vielleicht da eine Hilfe zu geben, wenn solche Gedanken kommen, weil es gewisse unterschiedliche Typen gibt. Und ich verrate euch jetzt nicht, zu welchen Typen ich gehöre. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Text auch, habe ich mir ein Buch zur Hand genommen. Das hat sich Isabel, meine Frau, eigentlich bestellt und wollte das lesen, aber ich habe mir das Buch geschnappt. Und das war ein Buch von Reinhold Rute. Da geht es um die verschiedenen Typen, die es da gibt. Früher hat man gesagt, es gibt Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Und jetzt gibt es inzwischen auch andere Bezeichnungen. Und da schreibt Reinhold Rute eben über die verschiedenen Typen. Den Schizoiden-Typ, den hysterischen Typ, den zwanghaften Typ und irgendwie noch einen vierten Typ gibt es da. Und ich wollte natürlich logischerweise die Typen mir anschauen, wo ich weiß, das bin ich. Und dann schreibt der Reinhold Rute auch, warum gewisse Leute manchmal genauso ticken und genauso denken und genauso empfinden. Und deswegen kommen manchmal auch diese Gedanken, weil man einfach manchmal eventuell so ein Typ ist. Und da gibt es eben Typen. Und ja, vielleicht kann man die dann, wenn man ein anderer Typ ist, bewundern. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Die können viel auf den Kerbholz haben. Die können also von der Quantität richtig viel gesündigt haben. Aber die schaffen das. Die sagen, Gott, vergib mir. Stecken sich abends genüsslich ihre Zigarre an, lehnen sich in einen Ledersessel zurück und haben überhaupt kein Problem damit, dass Gott ihnen vergeben hat und sind sich hundertprozentig sicher, sie haben das ewige Leben. Und das können sie auch sein, das stimmt ja auch. Die haben damit keine Probleme, diese Typen. Und dann gibt es eben andere Typen, die haben von dem, was andere getan haben, längst nicht so viel. Vielleicht, wenn andere so viel gesündigt haben, haben die so viel gesündigt oder einen Millimeter gesündigt und sind einfach mal am Tag einfach mal ausgetickt. Und da liegen diese Menschen abends im Bett und sagen sich, Mensch, heute, du hast dich einmal der Hammer daneben benommen und bist ausgetickt, was sollen die Leute von dir denken? Das war nicht richtig. Und dann kämpfen die damit, ob Jesus mir das vergibt. Selbstverständlich werden wir sagen, vergibt Jesus das. Aber ich will damit deutlich sagen, wenn diese Gedanken kommen, das ist einfach auch typbedingt, weil wir Menschen manchmal so sind und dann nicht aus unserer Haut raus können. Und dann aber gut zu wissen, dass das Wort, was Paulus hier sagt, höher ist und mehr wiegt als mein Empfinden und meine Gedanken. Und das möchte ich heute also auch deutlich machen. Und dann bin ich bei dem letzten Vers angekommen, dass Paulus bei diesem Gedanken, also wenn er jetzt dem Timotheus das sagt, Timotheus, mir ist das Evangelium anvertraut worden, ich darf ein Prediger des Evangeliums sein. Ich, der ich Jesus eigentlich so verfolgt habe, mich hat Jesus trotzdem angenommen. Und dann darüber ins Staunen kommt, dass Paulus also dann zu einem Lob und zu einem Dank und zu einer Anbetung Gottes kommt, ist eigentlich dann ja, logisch, verständlich, absolut nachvollziehbar. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, Jesus Christus, dem König der Könige, der unsichtbar, dem unvergänglichen, alleinigen Gott, dem sei die Ehre und die Herrlichkeit von nun an bis in Ewigkeit. Da kann man nur staunen und auch nur anbeten. Und das habe ich vorhin schon angedeutet, als ich anfing über den Text nachzudenken, habe ich bei mir gedacht, was ist der Hauptvers, also der Scopus, der Hauptvers von diesem Text? Und selbstverständlich der Vers 15. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Das ist der Hauptgedanke dieses Textes. Aber als ich dann bei diesem Vers angekommen bin, habe ich dann gedacht, ja Mensch, eigentlich ist das da auch ein Hauptvers, ein Hauptgedanke. Gott sei die Ehre und die Anbeter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist nun der Hauptvers von diesem schönen Text? Und ich habe es ganz einfach gemacht. Beide Verse sind wichtig und Hauptverse und wunderschön. Das Evangelium und die Anbetung Gottes. Dass Paulus schreibt dem Timotheus, Timotheus, predige das Evangelium, stell das Evangelium wieder auf den Sockel. Und das Evangelium sagt aus, Gott überschüttet alle Menschen mit Gnade und Vergebung. Und allen Menschen kann vergeben werden. Und alles tut Jesus Christus. Und das Einzige, was wir tun müssen, was ich tun muss, ist einfach zu sagen, Gott, dieses Geschenk, das nehme ich an und daran glaube ich und darauf vertraue ich. Und dann trifft dieser Satz für uns alle zu, die wir hier sind und die wir das getan haben. Das Ziel des Glaubens ist die Errettung. Und wer da glaubt, der wird errettet. Und das ist, so das Wort ist gewiss und dem kann man nichts mehr hinzufügen. Und wenn Zweifel und Gedanken kommen, ich will es einfach mal einfach formulieren, versuch das zu ignorieren. Das ist nicht wahr. Das sind Anfechtungen, wie auch immer. Das sind typbedingt. Wir können dem Wort vertrauen. Wir können dem Wort glauben. Das ist gewiss und hundertprozentig wahr. Jesus Christus ist gekommen, Sünder zu erretten. Paulus war der Größte, der Schlimmste. Und wenn Gott Paulus vergeben hat, dann weiß ich, kann ich sicher sein, dann vergibt Gott auch mir und dir und uns allen. Ich habe gedacht, das ist so ein schöner Vers, ein schöner Satz, den Paulus hier sagt. Er schließt auch mit Amen. Ein schöner Dank und eine Anbetung Gottes, ein Gebet. Ob wir das nicht auch nach dieser Predigt, wer da will, einfach diesen Satz, dieses Gebet gemeinsam formulieren können. Dass wir das einfach mal gemeinsam miteinander sprechen, den Vers 17, und Gott auch dafür danken, dass wir errettet sind und Gott die Ehre geben. Und wer möchte, der kann das also gerne mit einstimmen, dass wir diesen Vers einfach mal gemeinsam als Dank, als Gebet sprechen. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.